Die Rhodesier kamen nicht. Ich schlief ein. Am nächsten Morgen gab ich Maiguru den Brief an Schwester Emmanuel. Ich hörte nichts davon, als ich am Ende der Ferien die Mission verließ. Als ich aufbrach, war keins der Ereignisse eingetreten, die ich gefürchtet hatte. Das Einzige, was mich nervte, war die andauernde Ausgangssperre. Ich war zudem überaus froh, dass kein Besuch von Freiheitskämpfern erfolgt war, der die Rhodesier auf Baba Mukuru aufmerksam gemacht hätte. Ich war sehr traurig, als ich die Mission verließ, um in die Schule zurückzukehren. Meine Taschen standen mittags auf der Terrasse, bereit, um 3 Uhr in Baba Mukurus Wagen verstaut zu werden, da er diese Uhrzeit dafür bestimmt hatte, aus dem Büro zu kommen und mich zum Young Ladies College of the Sacred Heart zu fahren. Ich verbrachte die Zeit zwischen dem Mittagessen und der vereinbarten Abfahrtszeit im Garten. Maigurus Garten erstreckte sich auf der Seite des Hauses jenseits der Fenster von Ess- und Wohnzimmer. Und er war wie ein See aus Beeten bunt schillernder Blumen, die leuchteten und schimmerten. Phlox, Kapuzinerkresse, Ringelblumen, Stiefmütterchen, Usambara-Veilchen, Leinkraut, Dahlien und Rosen überfluteten wie eine aufgebrochene Schatztruhe den Teil der Erde, der meiner Tante oder vielmehr meinem Onkel als Direktor der Deergood High School zugeordnet war. Maiguru liebte dieses Stück Erde, als wäre es ihres. Und Passanten blieben unterwegs auf der Hauptstraße der Mission stehen, was immer sie vorhatten, ob sie einen kranken Verwandten besuchen wollten oder sich mit einem Fall von Fehlverhalten eines Schulkinds auseinandersetzen mussten oder einfach auf dem Weg zu einem anderen Ort waren. Ich stellte mir vor, dass manchmal auch die Jeeps, wenn den Fahrern alles zu viel war und sie tagsüber zur Mission kamen, denn ich konnte die Personen in den Jeeps sehen, wenn ich recht darüber nachdachte, ich stellte mir vor, auch die Jeeps würden manchmal anhalten, um Maigurus Garten zu bewundern. Aber jetzt wollte ich nicht daran denken. Ich schlenderte durch den Garten meiner Tante und verschmutzte meine frisch geputzten Uniformsandalen. Duff, duff, duff. In der Schule hörte man immer öfter die Mörser. Der Garten war noch da. Ich war froh, dass es ein Krieg war, in dem die Mörser den wunderschönen Garten Maigurus nicht zerstörten. 7. Kapitel. Was danach passierte, dauerte lange, obwohl es schien, als würde es ganz schnell gehen. Es war, als käme ich nicht von der Stelle, trottete, erschöpft, und bliebe doch genau da, wo ich war, trähte Zeit und Raum wie Wasser. Bedeutete das, was geschehen war, dass die Menschen nicht schön waren? Oder war es nur die Wut eines bösen Geistes über das andauernde Eingesperrtsein, die verschiedene Arten von Schönheit definierte und manche Menschen veranlasste, anderen Menschen Extremitäten abzureißen. Ich beschäftigte mich in Gedanken mit diesen Themen, als Baba Mukuru mich durch den fest eingezäunten Vorort Mupwumbi fuhr. Denn wie sollte ich verstehen, warum irgendjemand wollte, dass eine junge Frau hoppla hoppla ging, wie es Netzai jetzt angeblich tat? Insgeheim, in der Höhle meines Herzens, dachte ich immer wieder darüber nach, für den Fall, dass ich etwas sah, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen war. Warum ist jemand zufrieden, wenn meine Schwester nicht mehr gehen kann? Konnte irgendjemand es ertragen, dass ein Bruder oder eine Schwester loszog und andere umbrachte, weil sie so aussahen und nicht so und dabei alle möglichen abscheulichen Lieder über das Einschlagen von Köpfen sang? Niemals. Kein menschliches Wesen konnte so etwas gutheißen. Ich fand, dass Netzai ihre Beine haben sollte, damit sie sich bewegen konnte. Hoffentlich vorwärts, fort von all dem. Hier, sagte Baba Mukuru, als wir in einer Parkbucht unter den Jacarandas auf dem Gelände des Konvents standen. Hier, Tambuzai, sind ein paar Orangen. Baba Mukuru öffnete den Kofferraum und nahm eine Tasche heraus. Mein Onkel stellte immer Offensichtliches fest, wenn er freundlich sein wollte. Als wäre es eine verwirrende und unmögliche Situation, dass er das Nötige hatte, um großzügig sein zu können, während andere es nötig hatten, dass ihnen Großzügigkeit zuteil wurde. Er sagte, hier sind ein paar Orangen, statt Tambuzai, geh und hol die Orangen, die ich dir gekauft habe. Silvester, der Gärtner, hatte meinen Koffer im Wagen verstaut. Die Früchte waren eine Überraschung. Onkel war lieber zuvor zur Alpha Estate gefahren, statt auf dem Weg zum College dort anzuhalten. Ich holte meinen Koffer heraus und stellte ihn neben die Tasche mit den Orangen. »Danke, Baba Mukuru. Auf Wiedersehen, Baba Mukuru.« Ich machte einen kleinen Knicks und brachte meine Hände mit einem Klatschen zusammen, gestikulierte wie beim Beten, verhalten und lautlos. Baba Mukuru saß wieder im Auto, als ich aufblickte. Er ließ bereits den Motor an. »Mai Guru, grüße Sie von mir«, rief ich, »und Nyasha, und Mai, meine Mutter, und Baba auch, wenn du sie siehst.« Baba Mukuru hörte mich nicht, als all die Mercedes-Benz, BMWs, Volvos und Jaguars die Einfahrt entlang krochen und einen Parkplatz suchten. Ich winkte lange, unwillig mich zu bewegen. Ich sah meinem Onkel nach, als er die große Runde um den College-Rasen fuhr. Im Teich schwamm ein Schwan. Der Teich befand sich in der Mitte des Rasens, der von Felipe gepflegt wurde. Felipe war ins Land gekommen, als sein Heimatland schwere Zeiten durchmachte. Der Konvent hatte ein halbes Dutzend örtlicher Gärtner eingestellt, die regelmäßig den Sprinkler auf dem Rasen von einer Stelle zur anderen trugen oder den Filter aus dem Swimmingpool reinigten. Sie führten ihre Aufgaben unter der Jurisdiktion von Felipe aus. Felipe rächte da und dort Minuten zusammen, um sich unter die Mimosen oder Jacarandas zu setzen und sich mit Miss Plato zu unterhalten. Niemand wusste, was sie miteinander flüsterten, aber die Mädchen hatten ihre eigenen jugendlichen Versionen. Jetzt fuhr Baba Mukuru um das letzte Stück des Rondells, während ich immer noch winkte. Sein verbeulter Rover bog um die Kurve hinter den Zedern, die die Grenze zwischen den Spielfeldern und den Orten des Lernens markierten. Baba Mukuru bog links ab, nach Mubumbi, mit seinen teilnahmslosen Gärtnern in orangefarbenen Overalls, wilden Hunden und hinterlistigen, herumtollenden Gartenzwergen. Im Rückspiegel des Wagens erstreckte sich die Straße nordwärts in die Berge, an deren Fuß eine andere Schule stand, das Mount Sinai Preparatory College für Jungen. Nachdem mein Onkel ein paar Minuten fort war, neigte ich mich vor und nahm die Tasche mit den Orangen und meinen Koffer. Ich schleppte sie an den weißen Rosen und den Musikzimmern vorbei, St. Ignatius entlang und ins Schlafzimmer. Bewegte mich nur widerwillig in diese Richtung, ohne dass ich genau hätte sagen können, warum, weil es zu viele unverständliche Gründe dafür gab. In dieser Nacht wurde uns wieder einmal klar, dass wir nicht an einen sicheren Ort gekommen waren. Duff, duff, erschauderten die Mörser, nachdem wir uns zum Beten in den Flur gekniet hatten. Schwester Catherine kehrte zurück ins Kloster. Duff, duff, mordeten sie den Schlaf wie ein verdammter Blutfleck, weil sie zu nah waren. »Sinai«, flüsterte Benhilda, die Stimme rau vor Angst. »Sie sind in Mount Sinai.« »Auf deinem Kissen liegt doch ein Kopf, oder, Benny?« fuhr Anastasia sie so leise wie möglich an. »Warum versuchst du nicht, ihn zum Denken zu benutzen? Nichts ist so nah bei uns. Oder wir würden die Sirenen hören, die auf unserer geteerten Straße fahren würden. Vasikana, kommt schon, Mädchen, das wisst ihr doch.« »Die armen Jungen.« Irene war bedrückter als üblich. »Sie sind nicht so weit weg wie wir. Auch wenn es nicht bei ihnen ist, kann man hören, dass es viel näher ist.« Unsere Erstklässlerin meuterte gegen die ältere Sissy Anastasia, weil sie die Jüngste und deshalb dem Alter der Jungen in Mount Sinai näher war. Die Schüler in diesem benachbarten College waren zwischen 6 und 12 Jahre alt, da es eine Privatschule war, die auf eine weiterführende Schule vorbereitete. »Es sind Jungs, aber sie sind klein«, fuhr sie fort zu flüstern, nahezu ehrfurchtsvoll, weil diese Kinder zum Weinen gebracht würden, obwohl sie männlichen Geschlechts waren. »Ich wette, sie weinen jetzt. Ich wette, sie wollen zu ihrer Mama.« »Um Himmels Willen, reiß dich zusammen«, wiesen Tombi sie so ungeduldig wie möglich zurecht, denn da das Licht bereits ausgeschaltet war, musste sie leise sprechen. »Sag mir, ja, du, Irene, was an den Jungen dort so besonders ist? Sind sie die Einzigen, die weinen?« »Nein, sag's mir nicht«, fuhr sie sie flüsternd an und widersprach sich vorwurfsvoll. »Sag mir nicht, dass dein kleines Erstklässlerinnengehirn so denkt.« »Warte«, sagte sie nun lauter und unheilvoll. »Warte nur, bis du ein bisschen länger hier bist. Du wirst dir über alle möglichen anderen Sachen Sorgen machen müssen. wie zum Beispiel nicht mit den anderen Mädchen im Zug fahren zu dürfen oder hierbleiben zu müssen, wenn die Mannschaft woanders spielt, weil auf die Spielfelder dieser Regierungsschulen keine Leute dürfen, die aussehen wie wir. Mein Gott! Und Tombi steigerte sich in eine Rage hinein, die seltsamerweise zu der Spannung im Zimmer nach dem Mörserbeschuss nahe dem Mount Sinai Preparatory College passte. Sie wollen nicht, dass wir spielen. Es ist okay, wenn wir mit einem Rechen darüber gehen, oder wie dieses Ding heißt. Ihr wisst schon, das Ding für den Tennisplatz, die Walze. Aber sie wollen nicht, dass wir spielen. Wir schwiegen eine Weile, dachten über diese Tatsache nach und versuchten, die Logik darin zu finden. Duff, du, krachten die Mörser. Und nach ein paar Minuten sagte Irene mit zitternder, dünner Stimme, auch wenn ich über diese Dinge nachdenke, heißt das nicht, dass ich nicht auch über die anderen Dinge nachdenken sollte. Und wenn es das doch heißt? Wenn doch, erwiderte Anastasia verzweifelt und unglücklich. Was, wenn man manchmal einfach muss? Was, wenn man eine Entscheidung treffen muss? Mir gefiel die Richtung nicht, die das aus Sorge um Schwester Catherine und aus Angst vor Miss Plato leise geführte Gespräch nahm. Die Diskussion zischte von Bett zu Bett, sodass es unmöglich war zu schlafen und das Armageddon der Mörser und der Explosionen auszublenden, das Wissen um die Menschen, die den Verlust von Gliedern ertragen mussten, ihren eigenen oder abgerissen vom Körper einer geliebten Person. Ich bin froh, dass ich nicht einer von ihnen bin, flüsterte ich. Hihihi. Die Mädchen wandten sich unter den Decken und kicherten. Erstaunt und fröhlich, dass jemand von uns so dumm sein konnte und offen einen so egoistischen Gedanken zum Ausdruck brachte. Natürlich dachte man das und tat sein Bestes, es für sich zu behalten, damit es nur sie waren und nicht auch man selbst. Denn so einen eigensüchtigen Ausspruch in der Öffentlichkeit zu machen, war, wie alle wussten, eine Einladung an einen Fluch. »Oh, oh, wer hat da gelogen?« keuchte Tombi. »Wegen...« »Ihr wisst schon, dieser Ehrenliste«, sagte sie und gluckste vor Vergnügen heraus. »Wer hat immer wieder behauptet, auf die Ehrenliste dieser Schule würden es nur die größten Schwachköpfe schaffen?« »Ja, das wurde gesagt. Finden wir es heraus«, schaltete sich Anastasia ein. Sie lachte nicht mehr, aber man hörte sie in der Dunkelheit grinsen. »Finden wir heraus, wer unsere Freundin hier angelogen hat.« Doch sie sagte Mumbo-Wedu, unsere andere, und schloss mich damit großzügig in die Suche mit ein. »Oh«, sagte Irene, »du meinst, sie hat jemand anderen dafür gebraucht? Konnte es nicht selbst tun, sich anlügen?« Alle prusteten wieder los, einschließlich der sanftmütigen Patience und der frommen Benhilda. Ich brauchte die Reaktion meiner Mitbewohnerinnen nicht, um mich zu zensieren. Ich schämte mich bereits, seitdem ich mich sprechen gehört hatte. Angesichts des gedämpften Glucksens der Mädchen fragte ich mich, in was um alles in der Welt ich mich verwandelte. Entwickelte ich mich zu einem Mammutwitz? Lag es daran, dass in mir Ideen wuchsen, die zu groß für meinen Stand waren, und dass ich dachte, ich sei wichtiger als die anderen, die traurigen kleinen Jungen im Mount Sinai Preparatory College? Die Wohnheime der belagerten Institution waren aufgrund des Ortes, den die Mönche aus Irland für ihre Errichtung gewählt hatten, näher an den Bergen als Sacred Heart und in einer schöneren Gegend des Hochlands. Infolge der Lage grenzte Mount Sinai leider an Mosambik und war von größeren Gefahren umgeben als wir. Ntombi schnaubte als Reaktion auf Irene auf eine Weise, die signalisierte, wie wenig sie mich respektierte, und klarstellte, dass meine Aussage sie in ihrer schlechten Meinung von mir bestärkte. »Das frage ich mich auch«, dachte ich so laut wie möglich. Andererseits schämte ich mich jetzt wirklich. »Woran konnte es liegen?«, fragte ich mich, um das Defizit nicht in mir selbst lokalisieren zu müssen. Da wurde mir klar, dass die Europäerinnen das Problem waren. »Ja, es war immer das Problem mit den Weißen«, entschied ich. Mit einiger Erleichterung gab ich mich infolgedessen der Idee hin, dass das Leben mit ihnen mich genauso schlecht machte, wie sie waren. Denn wenn ich den kleinen Jungen ähnlich gewesen wäre, den jungen weißen Schülern im Mount Sinai College, wäre meine Bemerkung nicht so herzlos gewesen. Es wäre schlicht der Fall einer Jugendlichen gewesen, die das gleiche elende Trauma durchmachte wie die Kinder. Die froh war, der Heftigkeit des Kriegs entfliehen zu können, auch wenn die kleinen Jungen dieses Glück nicht hatten. Doch es bestand ein Unterschied im Aussehen zwischen uns. Keine von uns sah aus wie die anderen. Die logische Schlussfolgerung war, dachte ich, als die anderen Mädchen im Zimmer eine nach der anderen einschliefen, dass ich froh war, dass die Sinai-Jungen ihr Schicksal erlitten, weil sie eine andere Hautfarbe hatten. Aiwa, Quete! Wie konnte das sein? Ich war entsetzt über die Vorstellung, den Gedanken, dass ich mich selbst, wie die schlimmsten von ihnen, in eine Rassistin verwandelte. Selbstverständlich wusste ich damals noch nicht, dass ich keine Rassistin sein konnte, sondern nur eine reaktive Variante. Die Möglichkeit, dass so eine Transformation vor sich ging, weil ich Tendenzen der Menschen übernahm, mit denen ich Umgang hatte, verwirrte mich in dieser Nacht zutiefst. Sie hob die gedanklichen Prozesse auf, mir vorzustellen, wie irgendjemand eine bessere Welt erschaffen sollte, wenn man genau die Dinge reproduzierte, die so viel Schmerz und Angst in dieser verursachten, wenn man die Strukturen neu erschuf, die so verwerflich waren. In der Dunkelheit offenbarte sich mir die Bemerkung der Direktorin. Es war wie die Schrift an der Wand, die das Unerklärliche erklärte. Ich hatte Unrecht, wie Schwester Emmanuel in meinem Zeugnis aufgezeigt hatte. Meine Reaktion auf die Jungen in Sinai bewies es. Nein, das Verhalten der Nonnen hatte nichts Unchristliches, da sie doch so vielen von uns ein Stipendium gegeben hatten. Und gewiss taten die Nonnen Gottes Werk, indem sie unsere bedrohten weißen Mitschülerinnen innerhalb ihrer Wohlfühlzone hielten. Baba Mukuru hatte recht gehabt, mich die Entschuldigung schreiben zu lassen. Er hatte es getan, um mich zu belehren, mich zu erinnern an Tambu, mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht, an die Quintessenz von Unu, davon ein Mensch zu sein. Und so fiel ich in einen jugendlichen, leichten, unruhigen Schlaf, weil in der Ferne, aber in der Nähe der armen Jungen in Sinai das Hämmern des Hasses dröhnte. Ich erwachte und fühlte mich müde, als hätte ich die ganze Nacht an einer nie endenden Aufgabe gearbeitet. Unu, dieses tiefgreifende Wissen des Seins, des stillen, nicht extravaganten Seins, das Begreifen des Lebens und der Bewahrung und Betonung der ewigen Verflechtungen, für die wir Menschen aus dem Süden Afrikas berühmt sind, was andere jetzt Ubuntu nennen, verlangte, dass ich mich tröstete, dass es mir gut ging, damit es auch anderen gut ging. Als ich mich im Bad wusch, noch bevor die Glocke läutete und Miss Plato hereinstürmte, war ich stolz, weil ich sehr viel Uno an den Tag legte. Während ich mir den Rücken schrubbte und mich lange und pedantisch unter den Armen einseifte, dachte ich in diesem Gefühl des Unu, dass ich den Herausforderungen des Young Ladies College of the Sacred Heart mutig begegnen und zur rechten Zeit eine nützliche Arbeit finden würde, die mir alle Annehmlichkeiten einer Beschäftigung einbrächte, wie sie von der Gemeinschaft geschätzt werden. Angenehm und nützlich. Ein Widerspruch? Überhaupt nicht, wenn man in seiner Gemeinschaft verwurzelt war. Außerdem brachten nützliche Jobs nicht nur Annehmlichkeiten für einen selbst und die eigene Familie ein. Sie waren nützlich über einen selbst hinaus. Denn wenn man gut war in seinem nützlichen Job, inspirierte man andere, ebenfalls hart zu arbeiten, damit auch sie später nützliche Jobs annehmen konnten. Man musste sich nur Baba Mukuru ansehen. Er hatte mich inspiriert, hart zu arbeiten und nützlich zu sein. Vielleicht würde auch ich eines Tages jemanden inspirieren, hart zu arbeiten und nützlich zu sein. Wir könnten zu einer Nation inspirierender, hart arbeitender, nützlicher Menschen werden, wie die Briten und die Amerikaner und all die anderen Europäer, die uns in unserem Bemühen anführten und unterstützten. Gut in einem nützlichen Job zu sein, war also etwas ganz anderes, als nützlich in einem unnützen Job zu sein, wie Prostitution oder Politik, von denen niemand etwas hatte. Duff, duff! Ich erschrak. Es klang wie die Mörser in der Nacht. Aber es war meine zornige Klassenkameradin an der Tür. Ewe, was tust du immer noch da drin? Das machst du mit Absicht, damit andere spät dran sind. Okay, wenn du es so willst, dann soll es so sein. wütete Ntombi. Koko koko kongolo, läutete die Glocke hinter der Tür. Und Miss Plato schrillte Vorhaltungen. Warum seid ihr nicht alle schon gewaschen? Ich spülte schnell die Seife ab und ging hinaus, das Handtuch um den tropfenden Körper gewickelt. Zum Beweis meines wiederbelebten Uno blickte ich die wartende Ntombi entschuldigend an, die ihren Waschbeutel in der einen Hand hielt, während die Finger der anderen auf dem Türrahmen trommelten. Dann wisperte ich, dass es mir leid täte, da ich wirklich zu lange im Bad gewesen sei. Aber es war sinnlos. Die Meinung meiner Klassenkameradin, die sich in der Nacht gebildet hatte, war bestätigt, und sie sprach nicht mehr. Tss! Ntombi drängte sich mit einem wütenden Zungenschnalzen an mir vorbei, und Miss Plato schrie triumphierend, »Heute gebe ich euch allen einen schwarzen Punkt!« Ich beschloss, Miss Plato und infolgedessen auch Ntombi zu zeigen, wie viel Uno ich besaß. Ich hielt den Kopf gesenkt, während sie uns allen mit Nachsitzen drohte, und auch als Ntombi aus dem Bad kam und etwas über Leute murmelte, die andere Leute unterdrückten, indem sie ihnen nicht gestatteten, ihren Körpergeruch zu entfernen, fuhr ich wortlos fort, mich anzuziehen. Das Nachsinnen über die Menge Uno, die ich besaß, und darüber, wie ich sie den Leuten zeigen konnte, beschäftigte mich. Ich ging jetzt oft den ganzen Weg von der Schulversammlung zum Unterricht oder vom Unterricht in die Bibliothek, ohne zu wissen, wie ich von einem Ort zum anderen gekommen war. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich nichts und niemanden bemerkte. Allerdings befand sich zwischen der Bibliothek und dem Speisesaal die Anschlagtafel der Schule, auf der die Punkte für schlechtes Benehmen eingetragen wurden, sodass alle sie unterwegs zum Essen sehen konnten. Ich hasste es, auch nur einen kurzen Blick auf dieses Brett zu werfen, wo der schwarze Punkt von Miss Plato neben meinem Namen klebte. Ein schrecklicher Klecks auf der weißen Fläche, der das weiße Papier auf dem Brett verunstaltete. Ich fürchtete, dass er auch mein Leben verunstalten könnte. 4 von diesen kleinen schwarzen Flecken in einem Trimester und man hatte keine Chance mehr, auf die Ehrenliste zu kommen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Kinn auf der Brust an diesem entsetzlichen Brett vorbeiging, wurde ich sehr entschlossen, Miss Plato demnächst meine Fülle an Uno zu beweisen, sodass sie nie wieder die Spitze eines dicken schwarzen Stifts neben meinen Namen würde drücken müssen.